Dumont.
Special Konzertbericht Sabotage in Oberhausen. The lights come on, the set is down, the curtains flown away. To all you creatures of the night, I say it's time, we play. Herzlich willkommen, Leute. 5 Sätze. Pure Magie, Gänsehaut, 3000 Menschen. Das ist die Kurzfassung.
So, tschüss.
Natürlich nicht.
Nein.
Ja, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Schön, dass ihr wissen möchtet, was passiert ist. Worum es geht, müssen wir, glaube ich, keinem erklären. Es geht um Sabotage, die nach Ewigkeiten, also nach 10 Jahren wieder in Deutschland aufgetreten sind, wieder auf einer deutschen Bühne standen und das in diesem Jahr auch nur 2-mal tun werden. Das erste Konzert ist vorbei. Das zweite steht noch in München an, wo die Venue sogar ja vergrößert worden ist. Man hat das geplante Konzert in eine größere Location verlegt und dementsprechend kann man wirklich sagen, es hat für reichlich Furore gesorgt, dass die Jungs oder die gestandenen Männer von Sabotage wieder auf deutschen Bühnen aufgeschlagen sind. Und wir hatten die Ehre, wir waren als zahlende Gäste dabei am gestrigen Tag, am 14.06.2025, als Sabotage nach Oberhausen in die Turbinenhalle eingeladen haben. Und sie waren nicht allein, sie hatten als Vorband Induction dabei. Aber zuvor, Mike, wie hast du die Turbinenhalle wahrgenommen?
Ich glaube, das war das heißeste Konzert meines Lebens und das aus 2 Gründen. Zum einen kommen wir später, zum anderen, es war ja sowieso die letzten 2 Tage verdammt warm in Deutschland, aber in der Turbinenhalle war es nochmal einen ganzen Ticken wärmer. Also mir ist wirklich permanent der Schweiß runtergelaufen und teilweise ist mir der Schweiß aus dem Saum vom T-Shirt getropft. Also ja. Liebe Leute, das war viel da drin.
Ja, also es war temperaturmäßig wirklich eine sehr harte Nummer und ich verstehe auch eine Sache nicht, es muss ja eigentlich irgendeine Möglichkeit geben, einen Laden zu kühlen. Also dass diese alte Industriehalle jetzt keine moderne Klimaanlage hat, das verstehe ich ja noch, aber ich muss ja irgendeinen Plan dafür haben und dann irgendwie, dass die Ordner ihre Getränke ins Publikum reichen, also ihre Wasservorräte, war sicherlich von den Ordnern nett, aber vom Organisator vor Ort hätte man vielleicht sich schon was überlegen können,
ja,
finde ich.
Also zusammenfassen lässt sich das Konzert mit 70 Grad, 100% Luftfeuchtigkeit, 0% Sauerstoff, aber meterdicke Gänsehaut.
Und das nicht wegen der Atmosphäre, sondern wegen der Leute auf der Bühne. Fangen wir mal vorne an. Die Turbinenhalle ist natürlich...
Müssen wir nicht erst drüber reden, wo wir geparkt haben? Nein, das lassen
Nein,
wir weg.
Nein, das lassen wir weg diesmal. Dann können Jonas und Simon sich diesmal nicht drüber echauffieren.
Es gab auch keine Vorkommnisse in der Schlange. Also
nee, nicht vorgedrängelt. Wir waren sehr ordnungsbewusst, sehr früh da, haben uns auf der Treppe eingereiht. Und die erste Herausforderung an der Turbinenhalle ist ja immer, du kommst rein und du musst erstmal diese blöden Wertmarken oder Bons kaufen. Es ist Kurs 1:1, 1 Euro ist ein Bon. Dafür müsst ihr euch Folgendes vorstellen, man geht durch einen langen Schlauch. Auf der rechten Seite ist dann der Merchandising-Stand von der Vorband, von Induction, zu der kommen wir noch. Riesig, dahinter natürlich der Sabotage-Merchandising-Stand. Auf der linken Seite ist dann der erste Eingang in die eigentliche Halle. Dann kommt dieser Stand, wo man die Bons kaufen kann. Da gegenüber ist dann wirklich nichts auf der rechten Seite, aber ganz hinten in der Ecke ist dann die erste Bar im Außenbereich und linker Seite hinter diesem Bonstand ist dann der zweite Eingang in die Halle und auch noch ein Imbiss. Also wenn du da reinkommst, musst du immer schnell links Bons holen, dann schnell rechts dein erstes Getränk holen, dann wenn du clever bist vielleicht noch zum Merch und dann musst du dir noch eine Garderobenmarke besorgen. Obacht, für die Garderobenmarke musst du nicht nur einen Bon oder mehrere Bons abgeben, sondern auch noch 5 Euro Pfand hinterlegen, aber das in Bargeld, wenn ich mich nicht völlig irre. Also ein völlig schizophrenes Konzept.
Da gebe ich dir voll und ganz recht. Aber ganz ehrlich, egal.
Ja.
Das ist für gestern einfach egal.
Wir waren ja darauf vorbereitet, weil ich war am Tag vorher schon bei King Diamond da und kannte die Sachlage.
Da musste ich leider passen. Da konnte ich gesundheitlich noch nicht mit.
Aber wir haben es dann gemeinsam durchgezogen. Mit dabei war natürlich auch meine Frau Kati und vor Ort haben wir diverse Menschen noch getroffen. Ja. Grüße gehen raus an Bernie, Christian und André, die wir getroffen haben, die unsere Beschreibung Yannick zur Bühne gefunden haben. Yannick natürlich auch, hätte ich beinahe unterschlagen. Ansonsten noch an Marcel, den haben wir auch vorne hinterher noch getroffen.
Den Björn, Carsten.
Ja, also die hast du zumindest getroffen, das war genau, glaube ich, dann hinten raus. Und damit kommen wir also mal zum Eingemachten. Einlass war ab 18.30 Uhr, hat nicht ganz pünktlich funktioniert und losgehen sollte es um 20 Uhr. Das hat pünktlich funktioniert, soweit ich mich erinnere. Und Induction durften auf die Bühne klettern. Induction machen, ja, Power Metal im weitesten Sinne. Auf ihrem ersten Album nicht ganz so. Da war
die Band, was progressiver.
Genau, da war die Bandbesetzung aber im Grunde noch eine völlig andere, bis auf Tim Hansen, ja, das ist tatsächlich der Filius von Kai Hansen.
Was man optisch auch nicht verleugnen kann.
Nee, überhaupt nicht. Also lange Haare und er sieht wirklich aus wie, ja, Kai Hansen zu Walls of Jericho Zeiten.
Ja, also das ist so. Ja, wie gesagt, das erste Album war mehr progressiver und auch mit Orchester unterlegter, ja, Progressive Power Metal. Das zweite Album mit einem neuen Sänger war dann schon, ja, eher normaler, moderner Power Metal mit einem relativ weiten Spektrum.
So Beast in Black im weitesten Sinne, hätte ich jetzt gesagt, oder Battle Beast so als Referenz, grob.
Ja, aber ohne die Disco-Elemente und ohne den ganz, ganz hohen Gesang, also schon ein bisschen basischer.
Ja, aber vom grundsätzlichen Feeling,
ja, ich kann weiß, man das so haben, das haben wir ja gestern schon lang und breit ausdiskutiert.
Aber jetzt wissen die Leute ja nicht.
Ist doch egal.
Genau, da hat dann der gute Tim das Ruder auch in die Hand genommen und seitdem ist er, glaube ich, auch wirklich der Kopf dieser Band, obwohl er im Ursprung, glaube ich, nur Bassist sogar nur war. Ne,
für, Gitarrist.
Ja, auf jeden Fall war er nur jemand, der dabei war. Es war nicht seine Band ganz
Nein, zu Beginn. Nein, es war nicht seine Band. Es war die Band einer anderen Person, dessen Name mir jetzt leider gerade entfallen ist.
Macht ja auch nichts.
Der dann aber vor oder während Corona die Motivation verloren hat an Musik machen. Ja, und dann stand halt zur Option, Induction aufzugeben und unter einem neuen Bandnamen weiterzumachen. Aber weil man halt schon einen gewissen Ruf hatte und Tim halt dabei geblieben ist, hat er dann halt gesagt, okay, komm, dann übernehme ich den Namen und baue die Band neu auf. Ja, jetzt musste er sich leider den dritten Sänger zum dritten Album suchen. Ich hoffe, das bleibt jetzt mal. Und da kommen wir jetzt zu den Beast in Black Referenzen, die der Görner hier die ganze Zeit in den Raum pfeffert.
Natürlich.
Weil tatsächlich sieht der neue Sänger von Induction dem Beast in Black Sänger doch sehr, sehr ähnlich.
Also optisch, wenn man ihn vor sich auf der Bühne stehen hat, kann man sich dieses Vergleiches nicht erwehren, kann ich nur sagen.
Das ist so.
Aber darum soll es ja gar nicht gehen.
Genau.
Induction waren also die Vorband, hatten einen Slot von 40 bis 45 Minuten ungefähr, haben ihr Debütalbum komplett ausgespart. Also davon gab es keinen einzigen Song, was jetzt auch wenig verwunderlich ist, wenn man mit diesem Stil auch nicht mehr so unbedingt d'accord ist, weil der Großteil stammte halt vom zweiten Album Born from Fire. Und genauso hieß nämlich auch, nein, das Album heißt Embers, ne?
Nee.
Das Album heißt auch Born from Fire. Embers ist der Song, ne? Genau.
Genau, Born
also,
from Fire ist das Album.
Vergesst, was ich gesagt habe. Born from Fire heißt das Album und so hieß auch der Opener Born from Fire. Danach gab es Fallen Angel und I Am Alive. Also alles Songs vom zweiten Album oder dem quasi Debütalbum dieser neuen Inkarnation von Induction.
So kann man es auch sagen, ja, sehr schön.
Dann präsentierte man uns die erste Überraschung, denn ja, man spielte von Europe The Final Countdown. Zwar ohne obligatorisches Fanfaren-Keyboard-Intro, aber man hat den Song komplett gespielt ansonsten.
Ja, und der ist gar nicht mal so einfach zu singen und das hat sehr gut geklappt. Und auch die Publikumsinteraktion war da gegeben. Also gut, klar, wer das Lied nicht kennt, hat irgendwie Steine in den Ohren oder so. Ich habe keine Ahnung. Aber
die letzten Jahrzehnte geschlafen.
War auf jeden Fall ein cooler Move und hat die Menge endgültig wach gemacht, würde ich sagen.
Ja, danach hat dann Herr Hansen auch mal ein paar Worte an das Publikum gerichtet. Etwas irritiert war ich darüber, dass er den Großteil der Ansagen in Englisch bestritten hat, wenn er halt mal was gesagt hat, weil eigentlich ist Induction bis auf den Sänger ja, glaube ich, schon eine deutsche Band immer noch.
Nee, der Gitarrist, der mit dem Mob auf dem Kopf, ist Finne.
Finne, ah, okay. Justus heißt der, glaube ich, ne?
Justus Stahlmann, Saalmann.
Und das ist ein Finne,
Saalmann,
mit dem Namen.
Ja, ja.
kannst dir nicht ausdenken. Aber ich weiß, was du mit dem Mob meinst. Also da habe ich auch manchmal gedacht, sieht der eigentlich, was er spielt, so wie bei ihm die Haare hängen. Also der sah wirklich aus, als wäre er direkt aus den 80ern entflohen.
Ja.
Aber souverän gerockt haben sie auf jeden Fall. Ja, was es dann gab, war etwas, was Tim Hansen so als echten Heavy-Metal-Song angekündigt hat. Das haben, glaube ich, ein paar Leute dann eher so als Scherz aufgenommen, weil eigentlich war es dann ja Halloween-mäßiger Speed-Metal, denn es gab Set You Free, das ist der Opener von einer Induction-EP mit dem geilsten Song, auf den Joey DeMaio auf ewig, wirklich auf ewig neidisch sein wird. The Power of Power heißt diese EP. Kann man sich nicht ausdenken, ist aber so.
Ist aber so.
Es war wirklich, also der Song erinnert schon sehr an typischen deutschen Power Metal. Feilschnelles Double Bass Drumming, halt nicht dieses sonst eher groovige, ne, was sonst bei Induction ja oft zum Tragen kommt. Also das ist wirklich schon für Induction ein ungewöhnlicher Song, finde ich.
Dann gab es mit Medusa eine Single, die noch eigentlich die erste Single aus dem dritten Album, als der alte Sänger noch dabei war.
Das war der gute Craig, ne? Der war von Tailgunner, kann
genau,
man ihn kennen.
Genau, der gute Craig. Ja, war ein toller Song. Danach gab es die erste Single aus dem neuen dritten Album, weil das Album, was man mit Craig aufgenommen hat, hat man tatsächlich komplett in die Tonne getreten. Und ja, gut, Beyond Horizons, cooler Song.
Ja.
Macht definitiv Spaß und Freude auf das, was da kommt.
Und hat er auch wieder einen leicht anderen Anstrich. Ne? Ja. Der hat, finde ich, so ein bisschen so
moderne
Rhapsody-Vibes, auch von der Melodieführung, ja, fand auch. Ich.
Auch. Also, ja, Induction wird sich wieder mal ein bisschen neu erfinden, habe ich das Gefühl. Ja, und danach gab es noch zwei Stücke vom Debüt, vom zweiten Album.
Vom Induction-Debüt quasi, mit dieser Inkarnation, der Hansen-Variante.
Genau, mit Go to Hell und dem wirklich fantastischen Queen of Light.
Es gab nochmal eine Betonung, dass man gerade eine Crowdfunding-Kampagne noch laufen hat für die Finanzierung. Ich bin mir nicht sicher, wirklich des Albums oder für Videos, aber
ja, für Videos und größere Tourneen und so weiter und so fort, halt einfach ein bisschen Geld einsammeln für die Zukunft der Band.
Genau. Und was ich auch sehr schön fand, war, man hat sich wirklich im Song Go to Hell die Zeit genommen, die Bandmitglieder vorzustellen. Also
stimmt,
macht nicht jeder.
Ja, nee, genau.
Und auch schön in den Song wirklich eingewoben, in so ein Mitsingspielchen. War schon eine witzige Angelegenheit.
Ja, witzig waren auch die Outfits der Musiker. Also war Induction früher auf der Bühne ja eher so ein, wir stehen da und spielen unsere Songs und so viel passiert nicht. Hat man jetzt gemerkt, die haben wirklich an ihrem Stage-Acting gearbeitet. Also
ja.
Der Schlagzeuger hatte das Gesicht so halb geschminkt.
Ein bisschen Freedom Call-mäßig, ne? Mit so einer
Silberfarbe.
Genau.
Der Bassist.
Der Bassist gehabt.
Ne? Also
Dominik, der Gute.
Dominik, genau. Der spielt halt Bass. Und
ja,
das immer besser.
Aber der hat den Bass, finde ich, immer sehr komisch.
Ja,
das
aber
ist so eine ganz eigene Position.
Ja, genau.
Das sieht irgendwie unangenehm aus, aber er spielt sehr gut. Aber diese Position, wie er den Bass umgeschnallt hat, denke ich immer, ey, du musst doch irgendwie Schmerzen in der Schulter haben hinterher. Aber gerade er und Tim Hansen haben sehr schön Synchronposing gemacht, so in Andenken an Accept früher, ne? So das Männerballett wurde es ja früher gerne genannt.
Ja.
Die beiden, ich weiß, was du meinst. Ich habe Induction ja auch vor mittlerweile fast 2 Jahren beim ersten Port of Power gesehen. Das war schon noch ein bisschen anders. Also da hat sich schon reichlich was in den 1,5 Jahren oder knapp 2 Jahren bis hierher getan, dass man wirklich sagen kann, okay, da hat wirklich jemand daran gearbeitet, als Liveband sich wirklich zu präsentieren.
Ja, ja, ja. Auch das Outfit von Tim Hansen, darüber kann man streiten. Er sieht so ein bisschen aus wie so ein kleiner Hulk, der seine Klamotten zerfetzt hat. Also, ja,
dafür ist er zu klein.
Deswegen sage ich ja kleiner Hulk.
Auf jeden Fall
aber sie haben sich,
er kann es sich leisten, so auf die Bühne zu gehen. Also er hat schon einen sehr trainierten Oberkörper. Ne?
Und dazwischen steht da der Herr Saalmann mit seinem 80er-Jahre-Outfit. Und also, ja, irgendwie, aber irgendwie passt das. Es hat Spaß gemacht, ihnen zuzugucken. Man hat gemerkt, die Band hat sich weiterentwickelt. Und ich glaube schon, dass die gestern einige neue Freunde gefunden haben.
Ja, das würde ich auch denken. Ich glaube, sie waren da nicht völlig fehl am Platze, weil ich weiß, wir haben, bevor es losging, so rüber designiert nach dem Motto, das kann für die Band echt gut sein, es könnte aber auch gewaltig nach hinten losgehen. Weil es gibt ja so Bands, da kannst du als Vorband nur verlieren. Ich glaube, das weiß jeder, der mal auf einem Iron Maiden Konzert war. Egal, wer da als Vorband spielt, eigentlich kannst du nur verlieren.
Ja, wobei die aber auch keine Heavy- oder Power-Metal-Bands mitnehmen in der Regel, sondern eher irgendwie, ich weiß nicht, das passt doch einfach nicht. So, also, das sind ja keine schlechten Bands, die dabei haben, aber
nee, vom Package ist es halt oft so, dass man denkt, warum eigentlich?
Genau,
was soll das? Wer hat da mit wem geschlafen, damit er diese Position bekommen hat, so ungefähr? Also,
als das alles noch Kinder von Steve Harris waren, die da im Vorprogramm gespielt haben, konnte ich das ja noch verstehen, aber ich hoffe nicht, dass Chris Harms von Lord of Lost irgendwie der uneheliche Spross eines Maiden-Gitarristen ist oder so. Aber egal, wir schwafeln wieder ab.
Wir schwafeln ab und wollen es ja heute kurz und knapp eigentlich halten. Also kurz und knapp vor dem Hintergrund. Diese Folge hier wird natürlich, wie bei Specials üblich, nicht geschnitten. Also wenn wir hier jetzt Käse zwischendurch erzählen und uns böse verhaspeln, bleibt das einfach drin, weil es soll kurz und knackig sein. Weil wir davon ausgehen, das Interesse an einem Konzertbericht über Savatage ist natürlich sehr groß und genau darum soll es jetzt gehen. Die genau. Umbaupause, die war wirklich sehr kurz, die lag bei gerade mal einer halben Stunde.
Ja, etwas drüber.
Denn ja, es kommt darauf an, wann Induction jetzt exakt aufgehört haben. Um 9.10 Uhr ging es nämlich los.
Genau.
Und das sogar im ersten Moment relativ unspektakulär. Es war einfach irgendwie das Licht aus und dann ist der gute Jeff Plate auf die Bühne gelatscht, ne? Und hat sich erstmal hinter das Schlagzeug gesetzt. Und dann kamen die beiden Tour-Keyboarder dazu. Wo wir mal eben euch natürlich nicht vorenthalten möchten, wie die beiden Personen heißen. Denn die gelten tatsächlich nicht als Bandmitglieder von Savatage, sondern gelten, zumindest laut den Metal Archives, tatsächlich nur in Anführungsstrichen, als Tourmusiker. Mike, wie heißen die beiden Männer denn?
Der eine heißt Paolo Cuevas und der andere Sean McNair.
Und ja, Nair. Es sind zwei, also es gab zwei Keyboards, Schlagzeug in der Mitte, rechts und links vom Schlagzeug dann jeweils ein Keyboard und hinter dem Schlagzeug gab es eine Videoleinwand. Ne?
Und auch sehr schön, nur ein großes Keyboard, also nicht so eine riesen Keyboard
Türme.
Durch und 12 verschiedene Tasteninstrumente um ein Keyboard herum arrangiert, sondern wirklich ein schönes, großes Keyboard. Und die Jungs waren noch permanent beschäftigt.
Ja, die hatten gut was zu tun. Wenn nicht mit Keyboard spielen, dann auch mit Background Vocals.
Genau, das auch.
Und was kam dann? Vom Band kam es natürlich erstmal. Und zwar The Ocean, das Intro von Wake of Magellan von 1997. Warum Intro? Ja, wer das Album kennt, weiß, nach dem instrumentalen Intro folgt ein gesungenes Intro. Aber vorher, wenn ich mich nicht völlig irre, hat man kurz den Song City Beneath the Surface angespielt.
Ich glaube, da war ich einfach noch zu geflasht.
Das kann gut sein. Denn was kommt dann? Klar, Welcome, also das richtige Intro von Wake of Magellan. Die Textzeile, die diesen Song eröffnet, haben wir eben auch als Eröffnung für diesen Podcast gewählt. Und Leute, ganz im Ernst, wer das in seiner auslaufenden Kindheit oder auslaufenden Jugend oder auch im jungen Erwachsenenalter konsumiert hat, hat, glaube ich, in dem Moment meterdicke Gänsehaut gehabt, wenn Zach Stevens vorne steht, zwar mittlerweile auch an die 60 Jahre schon alt ist, aber trotzdem seine unvergleichliche Stimme auspackt und dir diese Worte entgegensingt, dann ist einfach vorbei.
Ja, dann ist es vorbei.
Also im positiven Sinne.
Genau.
Absolut positiven Sinne. Gänsehaut pur. Ja, was kann man sonst erzählen? Im Hintergrund auf dieser Leinwand lief gar nicht so viel. Da stand nur immer beim Refrain Welcome to the Show.
Richtig.
Und auch ansonsten gab es auf der Bühne halt nichts, ne? Also
nee, es gab
die Leinwand.
Nur eine LED-Leinwand im Hintergrund.
Dann ein bisschen Lightshow natürlich, jetzt aber auch nicht die mega fetteste, ne? Also das war schon alles wirklich, hätte ich gesagt, sehr auf die Musik letzten Endes runtergebrochen und auf eben ein paar Videoeinspieler, die es im Hintergrund gab. Vorm Schlagzeug natürlich, wir haben ihn schon genannt, Zach Stevens, dann von uns aus gesehen auf der linken Seite Chris Caffrey, der Mann, der gemeinsam mit dem Mann, der neben ihm stand, Johnny Lee Middleton, theoretisch die älteste Beziehung zu Savatage hat, von denen, die anwesend waren. Und auf der anderen Seite der Bühne dann der Mann, der an diesem Abend in meiner Wahrnehmung sehr viel Solo spielen durfte, Al Pitrelli, der ja zwischendurch auch mal mindestens bei Megadeth war.
Ja, da war er.
Irgendwann mal. Das ist aber auch schon sehr lange her.
Ja, ja, das ist so. Aber ja, war halt im Prinzip minus John die klassische, in Anführungszeichen, letzte Live-Besetzung von Savatage.
Also auch die auch Besetzung, Studio-Besetzung, in der die Aufnahmen halt von Wake of Magellan oder auch Dead Winter Dead, Dead davor entstanden sind.
Ja.
Tja, und nach dem Intro-Intro und dem Intro gab es dann auch den ersten so richtig, ja, richtig vollwertigen Song. Klingt komisch, aber was könnte man auspacken, um die Massen dann wirklich für sich zu begeistern? Jesus Saves. Und also man musste nur das Eröffnungsriff hören und da war wirklich, da waren die Dämme gebrochen, oder? Da gab es keinen Halten mehr.
Ja, das das werden wir gleich noch ein paar Mal hören. Diese Brecher, die Savatage haben und dann die etwas epischen Sachen, waren sehr gut aufeinander abgestimmt. Bei Jesus Saves, es wurde laut um mich rum, ja.
Ja, auf jeden Fall, da wurde es richtig laut. Das kann man ruhigen Gewissens sagen. Und die Leinwand kam jetzt ein bisschen mehr zum Einsatz. Da lief ein, ja, ein kleiner Videoclip, ne, der jetzt nicht für den ganzen Song verschiedene Sachen gezeigt hat. Es gab halt immer so eine LED quasi, so eine Leuchtreklame, wo Jesus Saves drauf stand und halt irgendwelche Einspielungen.
Urbanen Motive. Ja.
Halt passend, ne, zum Inhalt des Songs, also irgendwo in einer urbanen Gegend steigt da jemand zum Rockstar quasi auf und kommt aber trotzdem aus dieser ganz komischen Umgebung, wo er herkommt.
Ja, dann ist man ziemlich weit zurückgegangen in die Zeit. Ja.
Weiter geht's nicht.
Nämlich zum Debüt und davon hat man Sirens gespielt, also zum Albumdebüt.
Genau.
Bevor wir da Leute mit der EP und so weiter kommen. Also wir sind ganz an den Anfang der Bandkarriere gesprungen. Mit Sirens. Und den hat Zack verdammt gut gesungen.
Ja, das kann man mit Fug und Recht behaupten. Und auch für die Stimmung war es, glaube ich, gut, weil die Leute, die wahrscheinlich immer nölen werden, Savatage waren ja früher viel härter und viel geiler. Also das war, glaube ich, schon so nach dem Motto, hier habt ihr das, was ihr doch auch immer hören möchtet. Mal was richtig Altes. Sirens und auf der Videoleinwand gab es dazu dann ja, so eine Videoanimation zum, ja, schon zum Text, ne? Also dass man hat das Meer gesehen und irgendwelche bös aussehenden Gesichter, die dann eben diese Sirenen darstellen sollten und ja, das hat auf jeden Fall sehr gut gepasst und auch beim, ja, eigentlich relativ simpel gehaltenen Refrain, der eigentlich nur aus Sirens besteht, hat der Mitsing-Faktor auf jeden Fall eine sehr hohe Quote gehabt, würde ich behaupten. Und die Fäuste waren auch stetig eigentlich bei allen oben, weil der gute Zach Stevens hat wirklich alles gegeben, die Leute zum Klatschen oder Fäuste ballen oder sonst was zu animieren.
Viel hätte er da eigentlich nicht tun müssen.
Nö, also, eigentlich nicht.
Das hätten wir auch so gemacht.
Es ist eigentlich sofort immer aufgenommen worden. Mir kam es aber so vor, dass er ein bisschen gehumpelt ist.
Ich habe es nicht gesehen, vielleicht weil ich auch zwei Köpfe niedriger als du auf die Bühne geguckt habe.
Kann sein.
Aber ja, was mir aufgefallen ist, wie viel Spaß Zach Stevens hatte. Ja. Weil er permanenten Grinsen, also hätte er keine Ohren gehabt, hätte er im Kreis gelacht. Also.
Sehr leuchtende Augen, ja, auf jeden Fall. Ja. Aber also bei Al Petrelli habe ich es nicht ganz so gesehen, der wirkte etwas in sich gekehrt, aber auch Chris Caffrey und Johnny Lee Middleton,
der hat ja auch gestrahlt ohne Ende. Mal davon ab, ist dir aufgefallen, Chris Caffrey hat so gut wie gar nicht geschwitzt, da saßen die Haare noch genauso wie am Anfang am Ende und Johnny Lee Middleton hat schon nach zwei Songs ausgesehen, als hätte er den Kopf in die Regentonne getaucht.
Ja, er ist ja auch ein bisschen älter als Chris Caffrey.
Ja, die paar Jahre machen es ja nicht. Aber.
aber
das war schon echt heftig.
Ja, also man
auf der Bühne dann noch unter den Scheinwerfern und allem, meine Güte, nee.
Ja, aber es stimmt schon. Also die beiden oder die drei haben auf jeden Fall sehr viel Spaß gehabt. Ich glaube schon, dass Al Petrelli auch Spaß hatte, aber er, ich weiß nicht, ihm hat man es nicht so hundertprozentig angesehen. Und die anderen im Hintergrund, die waren zu weit hinten. Also da konnte man es nicht unbedingt erkennen. Ja, und was macht man dann? Von wieder ganz weit in der Vergangenheit geht es dann natürlich wieder relativ weit nach vorne. Spoiler, nicht nach ganz vorne, weil von Poets and Madmen gab es keinen einzigen Song.
Leider nein.
Aber wieder zurück zu Wake of Magellan und Another Way. Eigentlicher, wenn ich mich gerade nicht völlig irre, von John Oliver gesungen, oder? Auf dem Album auch. Aber auch hier gilt, hat der gute Zach absolut souverän gemacht. Und auf der Videoleinwand gab es einen Einspieler. Nein, kein Einspieler. Es gab das Savatage-Logo einfach nur. Das auch einmal bei Induction schon kurz beim letzten Song einmal aufgeblitzt ist und man dachte, ist das jetzt der Diss so nach dem Motto, ey, macht mal fertig. Ja, das Logo war im Hintergrund. Und man blieb auch genau bei diesem Album, bei Wake of Magellan, denn es gab den Titeltrack von dem Album inklusive dem mehrstimmigen Gesang. Live performt mit allen Leuten, okay, abzüglich Schlagzeuger, die da halt auf der Bühne standen und ein Mikro vor sich hatten. Und das war wieder absolut beeindruckend. Also für all die Bands, die immer sagen, ah, wir brauchen einen Backing-Track. Es gibt Leute, die können sowas.
Auf jeden Fall, das war mal wieder sehr beeindruckend. Das, also gerade dieses Mehrstimmige ist ja in späteren Zeiten so ein Markenzeichen von Savatage geworden. Und ja, sie können das live einfach und sie können es immer noch. Das war wirklich ganz, ganz großes Kino, was die älteren Herrschaften da abgeliefert haben, ja.
Im Hintergrund gab es hierbei dann eine etwas, hätte ich gesagt, modifizierte Variante des Albumcovers. Also das Schiff mit dem gelben Hintergrund. Und es kam auch ganz gut zur Geltung. Und dann ging es albummäßig ein Album zurück, nämlich nach Dead Winter Dead. Denn es gab den Song This Is a Time,
der bei einigen Leuten, die neben mir standen, Gruß an den Kollegen aus England, der wirklich Tränen in den Augen hatte, jede Zeile emotional mitgesungen hat und wirklich bei dem hat jedes verdammte Haar auf den Armen nach oben gestanden. Das war bei den Liedern davor nicht so und wirklich, ich habe selten so eine Gänsehaut bei einem Menschen gesehen. Das hat mich ein wenig berührt, wie sehr Musik Menschen wirklich mitnehmen kann.
Leider müssen wir hier auch von einem kleinen Wermutstropfen berichten. Jetzt nicht musikalisch, denn auf der Videoleinwand gab es das korrespondierende Albumcover, also von Dead Winter Dead. Jetzt gibt es nur so ein kleines Problem. So ein Albumcover, CD oder LP ist ja quadratisch. Diese Videoleinwand war aber nicht quadratisch und das da drauf gezeigte Cover von Dead Winter Dead war irgendwie ein bisschen zusammengestaucht, sodass sowohl der Savatage-Schriftzug als auch das Bild an sich so ein bisschen in einem komischen Winkel einfach sich präsentiert haben. Ein kleiner Wermutstropfen, hier geht die Welt jetzt nicht von unter, es geht um die Musik, aber wie hat Mike so schön im Vorgespräch gesagt, ja, da hat der Praktikant das zusammengeklöppelt, okay, nächstes Mal den Profi machen lassen oder so ähnlich.
Wie bei anderen Animationen, da ging es ja auch.
Ja, richtig. Also bei diesem Cover war es sehr auffällig, weil der Schriftzug war halt irgendwie so, der Savatage-Schriftzug sah ein wenig eigenartig aus.
Ja, dann wechselte der Backdrop zu einer Burg.
In der Tat. Und ja, was gibt's auf einer Burg? Geflügelte, seltsame Kreaturen, die vielleicht seltsame Flügel haben?
Das wäre der einzige Bezug, der mir eingefallen ist, weil sonst hatte ich mich gefragt, warum eine Burg? Aber auf jeden Fall gab es mit Strange Wings doch eine kleine Überraschung.
Auf jeden Fall, weil ich kann nur für mich sprechen. Ich hätte mit der Nummer nicht gerechnet.
Die haben bestimmt den Podcast von dir und
genau.
Wie heißt er hier? Legends of the Night.
Jens Faber.
Jens Faber gehört, genau. Die haben euren Podcast gehört und deswegen gesagt, da, Markus kommt, da spielen wir. Da spielen wir Strange Wings.
Ich werde das mal im Nachgang nachrecherchieren, ob sie bei einem der vorherigen Konzerte den auch gespielt haben oder ob der jetzt nur.
Nein, ich fürchte, es liegt nicht an Markus, aber ja, es war auf jeden Fall eine gelungene Überraschung.
Ja, also das ist ja auch wirklich eher so ein Hit aus der zweiten Reihe, kann man glaube ich schon sagen. Das ist jetzt nichts, wo ich sage, wenn du fünf Personen fragst, nenn mir mal fünf geile Savatage-Songs, glaube ich nicht, dass da besonders oft Strange Wings genannt wird. Aber es hat den Leuten sehr gut gefallen, wobei ich glaube viele es gar nicht im ersten Moment erkannt haben. Weil wenn du den Song wirklich kennst, erkennst du ihn an diesem fetten Stadion-Rock-Eröffnungsriff eigentlich sofort. Aber irgendwie haben ein paar Leute einen Moment gebraucht und dann so, ey, geil. Also, war schon eine ganz gute Entscheidung.
Ging mir genauso, muss ich gestehen.
Aber, Entschuldigung, man blieb nicht in der Vergangenheit. Warum auch? Das wäre ja langweilig. Aber Der gute Zack durfte sich mal eine kleine Pause gönnen, denn jetzt gab es erstmal einen längeren, na, länger ist übertrieben, aber auf jeden Fall eine Instrumentalnummer, nämlich The Storm, auch von Wake of Magellan.
Ja, wo sich dann auch Al Petrelli mal in den Vordergrund spielen konnte, sich zur Bühnenmitte bewegt hat und sehr gekonnt und gefühlvoll gespielt und soliert hat.
Absolut.
Es war wunderschön. Also einfach mal Augen zumachen, genießen. Ganz, 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 ganz tolles Stück.
Und passend dazu gab es im Hintergrund, wenn der Song The Storm heißt, eine leicht abgewandelte Darstellung des Wake of Magellan Covers. Halt nicht in diesem Gelb, ne? Es war ein bisschen düsterer und unterlegt mit ein paar Blitzen, eben um genau diese Situation des Sturms, den man ja auch versucht, musikalisch darzustellen, hier darzubieten. Hat auch den Anwesenden, glaube ich, sehr gut gefallen, diese Instrumentaleinlage. Weil Instrumentals sind ja manchmal auf Konzerten so der Moment, wo viele sagen, ach nee, muss das sein? So wie das Schlagzeug-Solo, ne? So nach
ja,
dem Motto,
genau.
Muss das jetzt sein?
Ja, das ist halt, wenn du manche Bands siehst, die von 90 Minuten Spielzeit, dann 8 Minuten Schlagzeug-Solo, 2 5-minütige Gitarren-Soli, dann darf,
10 Minuten Ansagen noch dazu.
Dann darf der Bassist auch noch mal zupfen und im Endeffekt hast du dann 11 gespielte Songs und nee, das muss nicht sein. Dann so wie hier, das war schon fein.
Ja, und man bleibt auch bei dem Album, ne? Denn danach gab es Morning Sun.
Ja, sehr zu meiner Freude ist man sehr viel bei diesem Album geblieben, weil es ist ja mein Lieblingsalbum. Man höre sich auch gerne nochmal unseren Savatage-Diskografie-Podcast an.
Den Kaffeeklatsch, ja.
Das Folge, Kaffeeklatsch,
Folge genau. 72, falls ihr es noch nicht wisst. Da versuchen wir in 100 Minuten im Schnelldurchlauf die Geschichte und Diskografie von Savatage durchzusprechen. Ist uns so halbwegs gelungen.
Doch, ich glaube schon. Ja, auf jeden Fall Morning Sun mit, ja, ist halt, was soll ich da sagen, verdammt nochmal, es ist ein super geiler Song.
Vor allen Dingen
war
auch.
Da, war da was Besonderes? Also jetzt,
nö, nee, ne? Ich glaube, es gab jetzt auch wirklich mal ein paar Songs, wo auf den Leinwänden wirklich mal auch gar nichts zu sehen war. Und Morning Sun wird ja eigentlich von einer Akustikgitarre eröffnet in der Studiofassung. Und es gibt ja auch eine Live-Fassung von dem Song, den Zack Stevens mit Circle to Circle performt hat. Da wird diese Eröffnungssequenz von einem Keyboard gespielt, was dann so ein bisschen komisch klingt. Und hier hat ja Chris Caffrey es auf seiner, zwar nicht auf einer Akustik, aber auf einer E-Gitarre gespielt. Aber klang schon, finde ich, sehr nah dran an der Originalfassung. Also wieder ja. Einmal Respekt dafür. Soundmäßig haben die das sehr gut hinbekommen, ohne allzu viel vom Backing-Track laufen zu haben.
Ich glaube, dass die gar nicht großartig, außer halt irgendwelche Soundeffekte wie Sturm, Regen, Blitz, Donner ja. etc. pp. kam da, glaube ich, überhaupt nichts vom Band.
Ja, später, da kommen wir noch zu.
Ja.
Aber sie müssen ja auf jeden Fall auf Click-Track spielen, sonst kannst du ja nicht die Videos genau einblenden. Also
nein,
das,
nein,
das ist, glaube ich, das Einzige, was sie tun. Sie spielen nicht komplett frei, aber sonst klappt das ja auch nicht. Du kannst ja nicht eine Videoprojektion einbinden und dann spielt der Schlagzeuger doch ein bisschen schneller, zählt er ein und auf einmal passt die Animation nicht mehr.
Genauso ist das.
Ja, aber was kann man sonst sagen? Wie lang war es jetzt hier? Ich glaube, hier war schon so ungefähr eine Stunde rum, ne? Würde ich mal so grob schätzen. Und dann fand ich etwas sehr faszinierend. Ich habe immer so das Gefühl, dass für viele Leute das Album Handful of Rain nicht besonders hoch in Kurs steht. Aber es war einer der wenigen Momente, wo Zack Stevens wirklich mal ein bisschen was erzählt hat und den Song halt auch angekündigt hat, der jetzt kam. Und als er dann Handful of Rain sagte, da war schon die Stimmung verdammt hoch, oder? Also es ist ja auch ein sehr cooler Song mit einem sehr eigenen Flair und wo man ja auch super mitsingen kann. Ne? Also es war wirklich,
ja, und auch eben wirklich
irgendwie.
Und auch wirklich die Hände, also die offenen Hände in die Luft, so wie das Albumcover. Und ja, da war meine Gänsehaut meterdick, weil auch das Album lieb ich ohne Ende. Und ja, also ich bin immer noch ziemlich ergriffen von diesem Abend, muss ich gestehen.
Ja, ich auch, auf jeden Fall. Es ist war ja, glaube ich, für viele Leute so ein kleiner Traum, ne? Nochmal ja. diese Band zu sehen, wo man ja nach den ganzen komischen Dingen, die dann so ab Poets and Madmen passiert sind, ne? Das ist ja nach und nach ist diese Band auseinandergebrochen und auch diese Reunion vor 10 Jahren auf dem Wacken Open Air hat ja eigentlich nicht das zur Folge gehabt, was viele so erhofft hatten, ne? Dass danach Savatage ein bisschen prominenter vielleicht wieder sind und vielleicht auch mal wieder auf europäischen Bühnen ein passieren würden. Es hat noch 10 weitere Jahre gedauert. Ne?
Aber was man an der Stelle in der Setlist schon mal sagen muss, es ist ja wirklich so, dass kaum ein Savatage-Album klingt wie das andere. Und wenn man ein Album wie Handful of Rain und Hall of the Mountain King nebeneinander stellt, sind das ja nicht nur wegen des Sängers komplett andere Bands im Prinzip. Und trotzdem hört man, wie immer diese Truppe das macht, dass das Savatage ist. Und wenn ich mir diese Setlist angucke, die ja wirklich, gut, jetzt mal davon ab, dass sie sehr Magellan-lastig ist, trotzdem sehr viele Phasen abdeckt, klang das zu keiner Sekunde irgendwie wie zusammengestückelt oder es passte da nicht rein oder sonst irgendwas, sondern das hatte Fluss, das hatte Magie, das war aus einem Guss und wie immer die das machen.
Ja, das ist eine gute Frage.
Unglaublich.
Das kann ich dir auch nicht beantworten, wie sie das machen, aber und man blieb auf jeden Fall beim gleichen Album, ne? Bei Handful of Rain blieb man und packte dann wohl den...
Man hat die Chance genutzt.
Die Chance genutzt, den größten Hit vom Album auszupacken, glaube ich, ne?
Chance.
Ja.
Oh das, Gott, hatte ich Gänsehaut.
Das auf jeden Fall und ich fand das so ein bisschen lustig, als so bekannt wurde, dass Savatage halt wieder auf Tour gehen und auch eben Chance auf der Setlist stehen wird, gab es so Leute, die im Internet fragten, wie machen die das denn mit den Chören? Kommen die vom Band? Das wäre dann ja so ein bisschen peinlich. Und ich dachte nur, ey, wo bist du? Das, kennst du diese Band nicht oder was stimmt denn mit dir nicht? Natürlich wurden die live gesungen.
Natürlich. Warum auch nicht? Die sind ja ganz einfach.
Einfach sind die, glaube ich, nicht. Aber das haben die ja auch schon vor 30 Jahren haben sie schon gemacht. Also
eben. Also traumhaft. Und da gab es einen Backdrop mit manchmal einer Uhr, die getickt ist und dann, glaube ich, sämtlichen Flaggen dieser Welt.
Auf jeden Fall mit sehr vielen, die mitunter, wie hat Yannick das so schön gesagt, da musste man vielleicht auch mal zwischendurch die Augen zumachen, weil das sehr, sehr schnell war.
Ja,
ne? Also wenn man so lichtempfindlich ist, glaube ich, war das nicht so für einen geeignet, dieses schnell.
Ja, aber das war nicht nur da so, das war bei einigen anderen.
Aber ich weiß, was er meint. Also ich fand wirklich bei dem Song mit den Fahnen, das war wirklich schon sehr anstrengend für die Augen.
Ja, aber ich fand es schön auch als Symbol so hier von wegen, wir haben hier eine Chance auf Frieden und auf
eine bessere Welt.
Auf eine bessere Welt. Und, doch, das fand ich sehr schön. Lustig war, dass bei diesem Lied tatsächlich der nette Kollege aus, ich glaube, er war Spanier oder irgendwo aus Südamerika oder sowas, so laut gesungen kann man das nicht nennen, cool. Mir den Text ins Ohr gebrüllt hat, dass ich teilweise Zack nicht verstanden habe. Der war so leidenschaftlich dabei und dem konnte man da auch nicht böse sein. Hast dich umgedreht und hast in so strahlende Augen geguckt. Und hast immer, ach komm, lass ihn noch, wird Spaß. Super. Also schön.
Ja, und nach dieser wirklich monumentalen Darbietung, ich glaube, da übertreibt man nicht, wenn man diese Vokabel hier zückt, hat Zach Stevens wieder einmal kurz die Zeit genutzt, doch nochmal sich beim Publikum auch zu bedanken, weil, also man hat ja der ganzen Band doch schon irgendwie angesehen, dass es für sie wirklich was Besonderes ist. Ich meine, die waren vor, weiß ich nicht wie viele Jahrzehnten in Deutschland auf Tour, waren damals in Deutschland halt eine große Nummer, aber ich glaube, im Rest von Europa nicht unbedingt so und auch in ihrer amerikanischen Heimat nicht vergleichbar. Und von daher hätten sie garantiert auch viel mehr als diese 2 Konzerte zum Besten geben können.
Definitiv.
Und sie hätten bestimmt auch eine größere Location füllen können. Aber weil das Einzige, was mir in der näheren Umgebung einfällt, wäre dann die, früher hieß sie Philips-Halle, mittlerweile müsste sie Mitsubishi Electric Hall heißen. Aber ich bin mir auch nicht sicher, ob da es so viel besser hätte werden können.
Wenn man vielleicht ein zweites Konzert irgendwo in der Region angesetzt hätte, eben was ich noch eins in Köln und zu Oberhausen oder so, dass sich das so ein bisschen entzerrt hätte. Ja. Aber es sind ja selbst Leute aus Berlin, hallo Olaf, rübergeflogen gekommen, um sich dieses Konzert hier in NRW anzugucken.
Ja. Und was man jetzt ja auch getan hat, man hat einen Song ausgepackt, den man sehr lange nicht mehr gespielt hat. Das waren die Worte von Zach Stevens, wobei ich mir immer denke, ja, den habt ihr doch gestern gespielt, ne, so ungefähr. Okay, der ist nicht von mir, der Gag ist von Daniel Gildenlö von Pain of Salvation. Er hat das mal bei einem Konzert gesagt, diesen Song haben wir jetzt verdammt lange nicht mehr gespielt. Ja, okay, gestern, aber eigentlich davor schon sehr lange nicht mehr.
Mein Gott.
Und zwar ging es wieder zu Dead Winter Dead mit dem Song Starlight und I Am, wo dann Mr. Chris Caffrey den Gesang übernommen hat.
Ja, ich hatte mich im Essen gefragt, wo kommt jetzt John Oliver her? Haben die den doch mitgebracht? Aber das war tatsächlich Chris, der einen guten Ersatz John gegeben hat. Also vielleicht sollte man das öfter nutzen. So.
Vielleicht. Man weiß es nicht so genau. Ja,
falls ihr zuhört.
Genau. If you're listening, Chris, cool job, do it again. Do it more often. Und auch ansonsten, man blieb wieder bei Dead Winter Dead. Und ja, man ließ sich dem Irrsinn anheimfallen. Und jetzt erzähl mir nicht wieder, der Song ist nicht von Dead Winter Dead.
Doch, ist er. Ich weiß es ja mittlerweile. Ist ja gut.
Mozart and Madness.
Aber trotzdem wird das nie ein Lieblingsalbum von mir werden.
Dead Winter Dead?
Ja.
Ja, muss ja auch nicht. Aber die Songs, die sie gespielt haben, waren auf jeden Fall cool. Und Mozart and Madness ist schon eine verdammt geile Instrumentalnummer, die auch wirklich schön theatralisch inszeniert worden ist und wo die Leute auch absolut sichtbar ihren Spaß dabei hatten, obwohl es eine Instrumentalnummer ist. Also das ist sehr gut angekommen. Und ich glaube, das ist auch wirklich einer der Signature-Songs von diesem Album in der Wahrnehmung der Leute. Also Mozart and Madness, Hut ab, super Darbietung, hat richtig viel Laune gemacht.
Von mir aus hätten sie ihn weglassen können, was anderes spielen, aber gut, es ist halt so. Ne? Man kann es nicht jedem recht machen, aber er war gut, er war kompetent gespielt, es war alles toll. Will ich gar keinen madig machen, aber das wäre neben einem anderen der, wo ich gesagt hätte, okay, dafür hätte ich lieber, keine Ahnung, was anderes gehabt.
Kommissar.
Du musst ja nicht gleich wieder fies werden.
So, ich hätte Kommissar sehr gern gehört.
Ja gut.
Man blieb aber bei dem Album und zückte den Titeltrack Dead Winter Dead. Da gab es dann auch wieder eine lustige Animation von diesem Gargoyle, der auf dem Cover ja zu sehen ist, der dann so ein bisschen, das sah vielleicht ein bisschen cringe aus, der hat halt den Kopf so komisch gedreht, aber mein Gott, es ging um die Musik, ne? Und die Musik war ohne Frage fantastisch, auch bei Dead Winter Dead.
Auf jeden Fall. Das ist ein cooles Lied, auf jeden Fall. Da meckere ich sogar gar nicht.
Und als hätte man nicht schon genug Chöre dargeboten, gab es dann noch einen weiteren Track von Wake of Magellan, wo auch der mehrstimmige Gesang zum Einsatz kommt. Es ist der Abschlusssong des Albums, wenn ich mich nicht völlig irre, The Hourglass. 8 Minuten lang. Gefühlt 4 Minuten, ne, so ungefähr?
Das war sowieso so eine Sache. Ein Song hat angefangen und war zu Ende. Und ich habe mir nur gedacht, hey, die haben doch gerade mal 1,5 Minuten gespielt. Also die Zeit ist rasend schnell vergangen. Und auch bei dem Track. Und natürlich auch wieder die Chöre, der Sound, der Bombast.
Toll. Alles da.
Alles. Alles. Mehr geht nicht. Hatte ich gedacht, aber es gab mehr.
Oh ja, denn natürlich ist man so langsam aber sicher schon vermeintlich auf der Zielgeraden, bis auf einen Song, der vielleicht ein bisschen streitbar nachher ist. Nee. Aber erstmal Gutter Ballet. Man braucht, glaube ich, nur 2 Pianotöne. Töne heißt es natürlich. Und wenn man gedacht hat, die Stimmung wäre schon gut gewesen, also dann war wirklich alles vorbei, oder?
Ja, dann da sind endgültig alle Dämme gebrochen, alle Hemmungen. Selbst der Herr, der die meiste Zeit vor mir stand, der so gut wie nie geklatscht hat, der so gut wie nie die Arme oben hatte, aber das Konzert sichtlich genossen hat. Ich möchte jetzt hier gar nichts irgendwie kritisieren. Hatte die Arme oben, hat laut mitgesungen, hat den Kopf in den Nacken gelegt. Cool.
Und es gab auf jeden Fall Leute, die die Piano-Passage mitsingen konnten und auch die orchestralen Passagen, die zwischendurch kamen. Und
ja, der nette Kollege, der hinter mir stand, dieser erwähnte Spanier, Brasilianer, keine Ahnung, der hat tatsächlich die Schlagzeug- und Keyboard-Passagen zwischendurch mitgesungen. Also dann hörte ich hinter mir ein Papam, pam, pam, papam, pam, pam, papam, pam, pam. Was zur Hölle, was ist das für ein Ton? Bis ich dahinter gekommen, dass der Junge hinter mir das die ganze Zeit mir in die Ohren spielt. Genauso hat er es mit den Keyboards gemacht. Das war witzig, aber wie gesagt, mein Gott, der hatte Spaß. Das war völlig super. Aber,
passend zum Album gab es das Albumcover auf dem digitalen Backdrop, aber das sah, meine ich, relativ in Ordnung aus.
Das sah toll aus, ja.
Das sah nicht so cringe-mäßig irgendwie verzerrt von der Grafik her aus. Naja,
was soll's. Das sah auch sehr, hatte Tiefenschärfe irgendwie.
Ja, also bei dem Dead Winter Dead, ich weiß nicht, was da passiert ist, aber irgendwas war da nicht so ganz in Ordnung. Aber kann es noch besser werden?
Mag der Grafiker das Album nicht, oder?
Ach so, okay, kann sein. Hast du das? Nein.
Nein.
Kann es noch besser werden? Nein, besser vielleicht nicht, aber es kann auf einem ähnlichen Niveau bleiben, denn wenn es einen Song gibt, der für mich zumindest auch einer der allergrößten Savatage-Songs überhaupt ist, dann ist das der Titeltrack von dem Album, wo Zach Stevens das Mikro übernommen hat, Edge of Thorns.
Ja. Ganz meine groß. Meine Güte. Meine Güte. Also, ich kann das nicht in Worte fassen, was bei dem Lied live bei mir passiert ist. Was da an Emotionen hoch und runter gelaufen ist
Und witzigerweise gab es aber nicht das Albumcover. Ne? Es gab irgendeine Animation mit einem Himmel oder mit Wolken.
Ja, ganz merkwürdig.
Was ich so gar nicht verstanden habe, was hat das mit...
Weil auch gerade dieses Cover hätte schön gepasst.
Ja, sicher. Gepasst, ist ja, also rein grafisch ist das ja ein mega Bild, ja. Edge of Thorns.
Ja.
Vielleicht ein bisschen kitschig mit der Dame da am Fluss, ne? Aber...
Mein Gott.
Optisch.
Aber so, da waren, also auch da merkte man, die Emotionen kochen hoch und das war auch nicht nur bei mir so. Überhaupt, wenn man mal so Videos vom Publikum sieht, ich habe, glaube ich, selten eine Halle gesehen, die von vorne bis hinten so mitgeht.
Ja, das stimmt. Also ich habe nicht so oft nach hinten gucken können, ich habe eher nach vorne geguckt,
ja. Aber
man hatte schon gespürt, dass ja. Die Stimmung sich wirklich bis nach hinten durchgesetzt hat, das auf jeden Fall. Also fürs Protokoll, wir standen in Reihe 5 so ungefähr.
Ja, wenn ich mich umgedreht habe, habe ich ja meist nur Brustkörbe gesehen, also von daher, aber...
Brustkörbe. Naja. Und dann, ja, dann gab es den einzigen... Backing-Track-Moment, denn die gesamte Band verließ die Bühne und Zach Stevens meinte sinngemäß sowas wie, ja, jetzt wollen wir uns mal einen Moment Zeit nehmen und an den Menschen halt denken, wegen dem wir eigentlich alle nur hier stehen.
Gemeint, Jesus.
Nein, gemeint war natürlich John Oliver. Und was gab es? Es gab einen Videoeinspieler von dem Song Believe, also von der ersten Strophe bis hin zum ersten Refrain, der komplett nur Piano und John Oliver und halt mit seiner Stimme ist. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob es wirklich eine Neuaufnahme ist, aber es klang auf jeden Fall nicht wie die Studiofassung.
Nee, es war definitiv eine Neuaufnahme. Und ich könnte mir auch tatsächlich vorstellen, dass das wirklich eine ganz aktuelle Neuaufnahme ist, weil an ein, zwei Stellen war die Stimme von John schon etwas arg kratzig.
Ja.
Vielleicht aber auch einfach emotional, also...
Das kann gut sein. Also es war wie
folgt. Du meinst, sie haben nicht live ins Studio nach Amerika übertragen.
Ja, kann ich mir jetzt schwer vorstellen.
Nein, das war tatsächlich vorab aufgenommen, weil es war das Gleiche, was auch schon beim ersten Konzert in Südamerika, was man hier auf YouTube gucken kann,
wenn man, gespielt wenn man worden ist. Hätte sich spoilern wollen, hätte man es schon wissen können. Aber auf jeden Fall, die Idee ist halt cool. Du hast die erste Strophe und den ersten Refrain rein akustisch von John Oliver vom Band und dann steigt die komplette Band ein, der Song geht weiter, aber es gab trotzdem noch eingesampelte Gesangspassagen von John Oliver und zusätzlich, weil es ist ja eigentlich nicht nur ein Mensch, wegen dem sie alle da sind, es sind zwei Menschen, auch Chris Oliver wurde bedacht mitunter sehr obskur aussehenden Fotos, aber das sind halt wirklich, glaube ich, so Fotos aus dem eigenen Fundus, ne, wo man einfach denkt, ja gut, das war halt so.
Das war halt so, ja.
Ich meine, es ist über 30 Jahre her, dass der Gute verstorben ist. Da kann man sich ja vorstellen, wie alt dann Bilder sind, wenn John und Chris irgendwo im Proberaum stehen oder so, womit die dann wohl aufgenommen worden sind. Aber es wirkte einfach authentisch und war auf jeden Fall eine sehr, sehr emotionale Angelegenheit, dieser Song.
Oh ja.
Für, glaube ich, nahezu alle Anwesenden. Also der hat, glaube ich, auch wirklich keinen kalt gelassen.
Nee, das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Also da wird, ja, viele haben zu dem Song mit Sicherheit eine Geschichte. Ich auch, hört die Savatage-Folge nochmal, also den Kaffeeklatsch. Da erzähle ich sie. Und ja, in der Halle ist es alles wieder einmal von oben nach unten durch den Körper gelaufen und das Rückgrat runter, neben dem Schweiß.
Ja, der Schweiß war auf jeden Fall da.
Unglaublich. Ja. Unglaublich emotional, aber das sage ich, glaube ich, nach fast jedem Lied.
Außer bei dem, das jetzt kommt.
Ja.
Weil das war, also ich muss ja sagen, viele Songs gibt es ja, wo du denkst, die sind gesetzt, die kannst du nicht weglassen. Dann gibt es halt so eine kleine Überraschung wie eben Strange Wings oder vielleicht auch der ein oder andere Song von Dead Winter Dead waren vielleicht auch so Sachen, wo ich dachte, okay, hätte ich jetzt nicht mit gerechnet. Aber der Song jetzt hat mich schon schwer überrascht, obwohl ich ihn eigentlich auch gut finde, aber ich ihn nie als Klassiker unbedingt ansehen würde und auch nicht als einen Song, wo man sagt, Leute, den müsst ihr spielen. Es war Taunting Cobras, der Eröffnungssong vom Handful of Rain Album.
Ja, auch wenn es tatsächlich kein schlechter Song ist, irgendwie, oder man hätte ihn weiter nach oben in die Setlist packen müssen oder so.
Ja, also er wirkte in dem Moment schon
so ein bisschen wie ein Fremdkörper.
Ja, und, er wirkte deplatziert.
Und der hatte auch ein, Entschuldigung, beschissenes Video. Also das hat ja ausgesehen wie so ein End-80er-Videospiel auf dem Atari.
Ein bisschen besser schon, aber auf jeden Fall.
Aber nicht viel.
Ja, es waren halt irgendwelche Schlangen, also irgendwelche Kobras, ja, ne, die sich da angefaucht haben oder auch ineinander verbissen haben. Und
aber waren das wirklich Kobras? Hatten die die?
Also da der Song ja so heißt, gehe ich davon aus, dass sie es sein sollten. Ich bin jetzt nicht so der biologische Fachmann und könnte dir sagen, ob es wirklich eine Kobra war. Ich behaupte es an dieser Stelle jetzt mal. Schade, weil ich fand, es war auch so ein kleiner Stimmungskiller. Es war
ein kleiner Stimmungskiller, ja.
Der gar nicht nötig gewesen wäre.
Nee, tatsächlich nicht. Also die, das muss ich tatsächlich sagen, die Leute waren sehr gesittet.
Ja, es ist jetzt kein Moshpit aufgekommen, ne? Oder
ja, sonst allerdings auch sobald irgendwie sowas in der Art passiert wäre, ist die Security da sehr schnell eingeschritten, weil ich glaube, wenn du in dieser pickepackevollen Halle da versuchst, einen Moshpit zu starten, mit der überwiegenden Menge der Leute, die das wahrscheinlich bei Savatage eher nicht wollen, dann passt das einfach nicht.
Nee.
Und ich habe es tatsächlich links von mir erlebt, wie das einmal passiert ist, der Mensch eine Ansage gekriegt hat, dann das nochmal versucht hat und daraufhin sprang ein Security beherzt über die Absperrung, bahnte sich den Weg durch die ersten Reihen, packte den am Schlawittel und durch die Seitentür raus.
Da wird jetzt wahrscheinlich mancher sagen, oh, was ist das denn? Wo ich denke, ja, das ist halt so, ne?
Ja, es ist halt, Savatage ist halt nicht unbedingt die Musik, wo ich, wenn ich da hingehe, damit rechne, dass ich in irgendwelche Wüsten Moshpits oder Circle Pits oder Wall of Death oder sowas verwickelt werde. Also genauso dämlich würde ich gucken, wenn ich bei Heaven Shall Burn wäre und die Security würde da so agieren. Da würde ich mir auch denken, sag mal, aktet eigentlich bei euch. Also, ne? So, aber.
Ja, nach dem leichten Stimmungskiller, der unvermeidliche Schlusspunkt. Madness Reigns
in Hall the Hall of the Mountain King. Auch wenn ich die Hall of the Turbinenhalle da so langsam aber sicher in Richtung der hinteren Reihen verlassen habe, habe ich den Song trotzdem akustisch mitgekriegt und es war ein absolutes Fest.
Ja, das ist natürlich Wahnsinn. Auch ein harter Song, aber das ist ein Song, den du erwartest und der zu Savatage einfach dazugehört. Das ist einer der Signature-Songs überhaupt. Und auf der Videoleinwand gab es dann so ein bisschen komische Animationen, die wohl so einen Gang durch diese Hallen des Bergkönigs sein sollten. Sah ein bisschen aus wie in so einer Zwergenmine bei Herr der Ringe oder Ringe der Macht. Also nicht schlecht gemacht. Passte natürlich sehr schön. Und natürlich hat das Mitsingen-Spielchen immer wunderbar funktioniert. Also da kann man ja auch nicht mitsingen, oder?
Bei dem Song. Nee, kann man einfach nicht. Das geht nicht. Nein.
Ja. Und das war tatsächlich eigentlich schon der Schlusspunkt. Schon ist gut, ne?
Da waren ja auch mal eben schon knappe 2 Stunden rum.
Richtig, aber eine Zugabe gab es tatsächlich noch. Man hat sich aber lange bitten lassen, fand ich. Also es ist nicht so wie, keine Ahnung, man kennt das ja, ne? Das, die Leute sind noch gar nicht wirklich von der Bühne runter, da kommen sie schon wieder, ne? So ungefähr. Also hier hat man sich schon einen Moment Zeit gelassen und hat dann nochmal so wie ich ganz tief in die alte Klamottenkiste gegriffen und hat einen Titeltrack ausgepackt, nämlich natürlich Fight for the Rock. Nein, natürlich nicht.
Weil das wäre witzig gewesen. Sollte jetzt raus hier, wir spielen jetzt Fight for the Rock.
Wir spielen jetzt das ganze Fight for the Rock Album ungekürzt, inklusive weiß ich nicht, wie sie alle heißen. Nein, natürlich nicht. Natürlich war es ein Album davor, Power of the Night. Der Titeltrack vom 2. Savatage-Album, untermalt im Hintergrund natürlich mit dem ikonischen Cover der Faust, die eine, was auch immer, Glasscheibe, ne, durchschlägt. Ein bisschen animiert war das Ganze, ne, dass die Faust sich ein bisschen bewegt hat. Und natürlich hey, welche Textzeile ist cooler als Raise the Fist of the Metal Child? Obwohl in dem Falle, wenn man das Alter des Publikums bedenkt, Raise the Fist of the Metal Rentner wäre wohl eher wahrscheinlich passender fast schon gewesen. Aber was soll's, im Herzen darf man ja Kind bleiben.
Richtig. Den Song habe ich tatsächlich nur von außen gehört, weil irgendwo, ich war einfach durch. Wie gesagt, ich war am Tag davor noch gesundheitlich angeschlagen, sodass ich eben nicht zum King konnte. Und da habe ich mir dann mal gedacht, ich brauche ein bisschen mehr Luft und bewege mich schon mal Richtung Ausgang. Aber gehört habe ich den Song und er war großartig.
Ja, er ist auch sehr gut angenommen worden und war, glaube ich, ein sehr schöner Schlusspunkt. Jetzt könnte man sicherlich darüber streiten, nur ein Song als Zugabe, wo ich mir immer so denke, ja, aber Leute, ganz im Ernst, dieses Spielchen von wegen, haha, ich gehe jetzt von der Bühne und tue so, als würde ich nicht wiederkommen und gehe dann nochmal von der Bühne und nochmal. Also Subway to Sally haben, glaube ich, so Phasen gehabt, wo sie dreimal Dreierblöcke gespielt haben, so ungefähr. Dann doch lieber eine Zugabe und gut ist die Kiste. Also es ist doch alles gesagt in dem Moment.
Genau, geht mir genauso. Also ich mag das auch nicht, dieses ewige, ach, geht jetzt noch einer oder wenn jetzt wirklich das Publikum so tobt, dass man wirklich sagt, okay, komm, wir spielen nur einen. Und vielleicht man so ein bisschen was Variables im Set hat, dass man wirklich sagen kann, okay, komm, den wir gestern in keine Ahnung wo gespielt haben, den spielen wir heute einfach nochmal unplanmäßig hinten dran. Das ist cool, aber ach, das andere ist doch eher, es kostet doch auch nur Zeit.
Ja, genau.
Dann spielt doch lieber einen Song mehr. Die Leute fressen euch doch sowieso aus der Hand.
Ja, das kann man also von daher absolut festhalten. Das war so. 2 Stunden sind es am Ende gewesen, plus minus vielleicht 2 Minuten, aber eher plus 2 Minuten, würde ich denken. Ja. Es war eine sehr große Auswahl an Songs vom Wake of Magellan-Album. Es müssten 6 Stück sein, wenn ich mich nicht verzählt habe. Aber ansonsten.
Dead Winter Dead waren auch einige.
Ja, das waren auch
da lagen, 4. Also da lagen definitiv die Schwerpunkte drauf.
Ja. Von Handful of Rain gab es dann auch immerhin noch 3, durch Taunting Cobras natürlich. Und ansonsten von den anderen Alben auch dann meistens ein Song. Ausgespart hat man sich diese Dungeons Are Calling EP. Wenig verwunderlich Fight for the Rock. Ja gut, und Poets and Madmen, ne, ist auch nicht zum Zuge gekommen. Aber irgendwie ja auch passend, weil da war Zach Stevens ja auch nicht mehr dabei. Ne?
Das stimmt. Also klar, man hat jetzt natürlich einen ziemlich großen Schwerpunkt auf die in Anführungszeichen erfolgreichen und klassischen Savatage-Alben mit Zach Stevens gelegt. Das ist aber, glaube ich, auch ziemlich legitim. Und dafür waren auch verdammt viele Leute da. Also es hätte, glaube ich, schon ein paar komische Gesichter gegeben, wenn man jetzt zum Beispiel die Debüt-EP komplett irgendwie im Mittelteil gespielt hätte. Das hätte vielleicht, denke ich mal, 500 Leute hätten das gefeiert und die anderen, keine Ahnung, 3.000 oder 2.500, ich weiß nicht, wie viele in die Turbinen alle reingehen.
Offiziell, glaube ich, 3.000.
Hätten doch eher mit Fragezeichen dagestanden.
Ja, oder
muss man mal ganz einfach ehrlich sagen.
Es gibt ja bestimmt auch sowas wie, ne, 40 Jahre Power of the Night, wir spielen das komplette Album. Aber ich glaube, auch das hätte eher für große Verwirrung bei einigen Leuten gesorgt. Also ein Song ist immer eine coole Sache.
Ja.
Wie ja auch Strange Wings sicherlich sehr gut angenommen worden ist. Aber ich glaube auch, wenn du wie ich jetzt gesagt hättest, wir spielen Horn of the Mountain King komplett und am Stück, wie John Oliver das ja mal mit John Olivers Pain gemacht hat, hätten, glaube ich, auch ein paar Leute eher so da gestanden und gedacht, okay.
Genau, also ich als halt auch erst Savatage Spätgeborener eben in diese Zach Stevens Ära wirklich Fan geworden, obwohl ich ja eigentlich schon mit Streets dazugekommen bin, aber die Geschichte haben wir auch schon erzählt. Hab das bekommen, ja, wonach ich gesucht habe, klingt jetzt doof, aber was ich erwartet habe, was ich erhofft habe, ich habe eine spielfreudige Band gesehen, die nicht gelangweilt auf der Bühne ihren Stiefel runtergezockt hat. Ich hab geweint, ich habe geschmunzelt, ich habe alles gehabt, was man bei einem Konzert haben will. Ich habe noch ein bisschen Hals. Also,
wem wundert's?
Es ist ich bin rundum zufrieden und dieses Konzert zu toppen, das wird verdammt schwer. Ich bin auf Halloween gespannt.
Ja, aber Halloween kann ja eigentlich nur verlieren, weil Halloween haben ja nicht jetzt diese Vorgeschichte in dem Sinne. Ne? Also, das
also bisher war tatsächlich das Reunion-Konzert in Bochum vor, was weiß ich, 2015 muss es gewesen sein.
Ja, bist du auch schon, ja.
Das war, Jahre, ja. Ja, das war also so das Konzert, wo ich gesagt habe, besser geht's eigentlich gar nicht. Aber das gestern, ich glaube, das war besser.
Ja, darum meine ich ja, aber Halloween sind jetzt ja schon wieder da. Also was auch immer Halloween jetzt wieder machen. Es wird ja nie dieser Effekt sein wie Halloween sind wieder da mit Kai Hansen und mit Michael Kiske.
Genau,
also,
genau. Ich weiß, was du meinst. Es ist jetzt halt die Frage, ob das nächste Savatage-Konzert auch die gleiche Magie wieder beschwört oder ob wir da irgendwo...
Genau, oder ob es einfach nur das nächste Konzert ist. Ne?
Genau, das werden wir aber sehen und wir werden dann auch wieder darüber berichten, oder?
Wenn es ein nächstes Savatage-Konzert gibt, werden Was wir das natürlich tun. Und man muss sich ja auch vor Augen führen, es war nach fast 10 Jahren gestern, es war das erste Konzert in Deutschland nach fast 10 Jahren.
Ja, und vorher war es ja auch nur dieser Wacken-Auftritt und davor ja auch 15 Jahre gar nichts.
Genau, also es war schon wirklich ein... Einzigartig ist ein hartes Wort, aber ich glaube, man kann diese Vokabel zücken.
Es war was für die History Books des Heavy Metal, definitiv.
Ja, und wer dabei war, kann mit Fug und Recht sagen, ich habe einen legendären Moment beigewohnt, um mal Spark und Hyperdrive ein bisschen das Wasser abzugraben hier. Brutal legendär, epochal. Mehr Superlative wollen mir gerade nicht einfallen. Ich habe es nicht bereut, dort gewesen zu sein. Im Gegenteil, es wird eine Sache sein, an die ich mich immer sehr gerne erinnern werde, auf jeden Fall. Und ja, ich habe auch so ein bisschen Angst davor, wenn es jetzt wirklich weitergeht oder ob man dann jedes Mal wirklich denkt, boah, aber damals war es irgendwie cooler, weil es halt...
Ja, das ist die Gefahr daran.
Das erste Mal so quasi wieder war. Ne?
Ja.
Leute,
die Gefahr besteht.
Wir hoffen, wir haben euch einen schönen Eindruck des gestrigen Abends vermittelt. Alle, die noch auf ein Konzert warten, das dann ja am 19., glaube ich, in München sein wird, freut euch drauf. Es kann nur großartig werden.
Viel Spaß da.
Ja. Wie gesagt, wenn ihr noch ein bisschen Nerd-Talk rund um Savatage hören wollt, empfehlen wir nochmals wärmstens unseren Kaffeeklatsch. Das ist die Folge mit der Nummer 72 von Anfang des Jahres. Was sehr lustig ist, weil als diese Meldung rauskam, Savatage gehen wieder auf Tour, haben wir gesagt, komm, lass uns einfach mal schnell Durchlauf durch alle Alben machen und haben uns in dem Moment, wo wir es aufgenommen haben, gefragt, interessiert die Leute das überhaupt? Aber es ist definitiv eine der Folgen, die am häufigsten abgespielt worden ist, so viel kann ich sagen, und auch wirklich eine der Folgen, wo es in Summe das meiste Feedback gab. Und in der Regel war es auch positiver Natur. Obwohl wir eigentlich nichts erzählt haben, was man nicht eigentlich wissen könnte.
Richtig, aber ich glaube, wir haben das ganz amüsant gemacht.
Das ist ja auch die Hauptsache. Und wir hoffen, auch das war für euch amüsant. Wir verabschieden uns an dieser Stelle mit weisen Worten, denn ihr wisst alle, Madness reigns in the hall of the Mountain King.